Queergelauscht.
Der Podcast über queere Literatur und mehr.
Von Sarah, Tati und Jora.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres Interviews mit Kaya Ewert. Kaya ist Dark Fantasy Autorin und im ersten Teil unseres Interviews haben wir über ihr Buch Klinge und Blutmagie gesprochen und auch so ein bisschen darüber, warum sie gerne Dark Fantasy schreibt, was es für sie ausmacht, dieses Genre und ein bisschen mehr. Also wer da neugierig ist, gerne sich einmal den ersten Teil anhören. Und in dieser Folge, wie es immer ist, geht es um 8 Fakten über Kaya und ja. Ich bin sehr gespannt, ich glaube Jura auch, was du uns denn da so mitgebracht hast. Und ich würde sagen, legen wir doch gleich los mit deinem ersten Fakt.
Okay, also ich muss sagen, ich habe jetzt nach dem ersten Teil erstmal ein paar Fakten wieder rausgestrichen, weil ich das da schon erwähnt hatte und dafür hier so quasi meine Ersatzfakten genommen. Es sind nur noch seltsame Dinge. Okay, kann einfach mal anfangen. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich an der Uni gearbeitet habe, beziehungsweise immer noch arbeite. Und ich habe an der Uni auch mal in der Witzforschung gearbeitet. Und zwar habe ich Witze nach Kategorien sortiert. Das war mein Job.
Also Kategorie jetzt Blondinenwitz, Ostfriesenwitz oder Kategorie ist super lustig? Gar nicht? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, es waren andere Kategorien. Die hatte ein Professor, für den ich da gearbeitet habe. Also da war ich noch studentische Hilfskraft. Die hatte der sich überlegt, ich kriege die jetzt nicht mehr alle 5 zusammen, aber das waren eher so abstrakte Sachen, also die sich nicht so 1:1 auf den Inhalt bezogen, sondern eher so, wie funktioniert die Pointe oder so.
Ah, okay. Und hast du dir ein paar Witze gemerkt? Also, wie war das so, da zu arbeiten? Also, verliert man dann irgendwann so den Witz?
Ja, es war irgendwie ganz, ganz witzig, haha. Toller Pun. Aber es war echt so, dass ich zu der Zeit so ziemlich alle Witze gekannt habe, die gerade so im Umlauf waren. Und immer, wenn mir irgendjemand einen Witz erzählt hat, kannte ich ihn schon.
Ah, also musstest du eigentlich zuerst anfangen mit Witz erzählen.
Genau, aber inzwischen ist da auch nichts mehr von übrig. Ich glaube, ich kenne keinen einzigen mehr von den Witzen damals. Und mittlerweile, glaube ich, sind die Witze auch völlig anders. Also es gibt, glaube ich, so bestimmte Themen, die gerade trendy sind für Witze. Und heute sind das garantiert völlig andere als damals.
Ich weiß gar nicht, also ich muss gestehen, Witze waren als Kind so voll der Renner gewesen. Also Häschenwitze fand ich total witzig oder Fritzchen fand ich auch richtig gut. Und dann irgendwann ist das Interesse weg. Also ich könnte jetzt auch kaum noch einen Witz erzählen, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, geht mir leider genauso. Aber ich wollte es erwähnt haben als Fun Fact.
Finde ich total witzig. Ich wusste nicht mal, also warum soll es das nicht geben? Ich meine, Forschung gibt es ja viele verschiedene, aber es ist trotzdem, ja, sehr interessant, was, weil du ja angesprochen hast, andere Witze. Wir haben ja auch welche im Laden, so Schülerwitze, Kinderwitze und ich lese mir die durch, denke mir so, hä, das soll jetzt witzig sein? Nee. Und tatsächlich war mal einen Tag später ein kleiner Junge da und hat seine Mutter damit genervt. Sie will in Ruhe im Buch stöbern. Er hat dieses Witzbuch in der Hand und liest ihr die Witze vor und lacht sich halb tot. Und sie ist eigentlich nur genervt. Ich mir so, okay, also die Zielgruppe scheint es witzig zu finden. Dann ist es ja richtig. Während ich nur dachte, die sind doch voll scheiße.
Das kommt mir auch so ein bisschen bekannt vor. Also ich hatte für den Professor damals halt diese Witze gesammelt und dann hat er eine eigene Witzsammlung rausgegeben mit diesen Witzen, die ich rausgesucht hatte. Ich habe da natürlich nur die genommen, die ich selber auch witzig fand. Und dann eine der Rezensionen, ich glaube, es gab auch nur so 3 Rezensionen oder so zu dem Buch, hat dann geschrieben, dass die Witze leider überhaupt nicht witzig sind in der Sammlung.
Okay, also es ist tatsächlich auch, finde ich, um auch auf das Schreiben zurückzukommen, irgendeine Autorin hatte mal erzählt, es ist leichter, jemanden zum Lachen zu bringen, als zum Weinen zum Beispiel. Oder nee, warte mal. Es ist leichter, jemanden zum Weinen zu bringen, als zum Lachen. Weil gerade Humor ja wirklich so unterschiedlich ist. Ne, das ist, was der eine witzig findet, sagt die andere, boah, nee, das geht gar nicht, ist unter der Gürtellinie oder den Witz finde ich nicht. Also, ja.
So ist es.
Ah, schon cool. Dann dein zweiter Fakt.
Ich gebe manchmal Gegenständen Namen, zum Beispiel Computern oder Autos. Also ich habe zum Beispiel ein kleines Auto, das heißt Alonso. Alonso war übrigens der ursprüngliche Name von Nino. Also ich habe ja mal erzählt, dass es bei Klinge und Blutmagie eine ursprüngliche Version gab, wo es ein Schwarze-Auge-Roman ist und war. Und da hieß Nino Alonso. Ich habe den Namen dann aber später geändert. Naja, wie mein Auto, das ist auch schwarz.
Alonso, und wie bist du auf den Namen gekommen?
Das hat mit dem Landstrich zu tun, aus dem die Figur beim schwarzen Auge kam.
Ah, okay.
Da haben die Leute solche Namen.
Und bist du da eher männlich oder in beide Geschlechter unterwegs?
Unterschiedlich. Also männlich, weiblich, sogar nicht binär.
Ja, dann dein dritter Fakt.
Ja, ich bin eine Pastorentochter und ich war total erstaunt, als ich zum ersten Mal, übrigens in einem Handbuch zu einem Computerspiel, gelesen habe, unter uns Pastorentöchtern gesagt. Das ist ja so eine Wendung. Und da dachte ich, woher weiß die Person denn bitte, dass ich auch eine Pastorentochter bin?
Und bist du selber dann gläubig?
Nicht besonders, nee. Ich wurde da auch sehr offen erzogen.
Ah, okay, ja. Früher, so Ferienaktivitäten, bin ich in die Kirche gegangen. Ich kann jetzt aber auch gar nicht sagen, welche Glaubensrichtung das war. Aber tatsächlich hatte ich damit auch nie viel am Hut, aber ja.
Ja, was ich echt noch damit quasi am Hut habe, das ist so das Interesse auch an Personen, die irgendwie so im Zusammenhang mit der Kirche auftreten oder an dieser Institution Kirche. Das habe ich ja jetzt auch bei Klinge und Blutmagie, da spielt ja die Inquisition eine wichtige Rolle. Und bei Nebelritter zum Beispiel spielt die Kirche auch eine total wichtige Rolle. Also interessant finde ich das als Thema total. Und ich könnte mir auch vorstellen, nochmal was in der Richtung zu schreiben.
Ja, das ist ja, wenn man sich so in der Welt umsieht, hat schon seine eigene Faszination ins Positive wie auch ins Negative. Ne? Also ja, da kann man auf jeden Fall viel rausholen, sag ich mal. Ja, dann sind wir schon bei deinem vierten Fakt.
Ich liebe es total, wandern zu gehen. Und vor allem im Herbst suche ich auch sehr gerne Pilze. Also wer dann in meine Instagram-Stories geschaut hat, hat bestimmt öfter mal Pilze gesehen.
Und dann nur in Deutschland oder bist du dafür auch schon, weiß ich nicht, nach Österreich? Wo kann man noch gut wandern? Schweiz, dann hört es auch schon auf. Ja.
Ja, tatsächlich bin ich meist in Deutschland unterwegs. Aber es wäre so mein Traum, zum Beispiel mal durch Schottland zu wandern. Mal gucken, ob das irgendwann klappt.
Warst du dann schon mal im Harz?
Nee, ich war noch nie im Harz. Das könnte ich echt mal machen.
Kann ich empfehlen.
Und ist es dann wirklich so am liebsten Tagestouren oder auch so, weiß ich nicht mal, mit Zelten in der Natur oder weiß ich nicht, dann eine große Tour und dann mit Herbergeübernachtung und wirklich lieber nur, ein paar Stunden unterwegs sein oder maximal einen Tag?
Ja, ich bin jetzt nicht so, also ich mache Wandern, nicht Trekking, also eher so die lange Variante von Spazierengehen mache ich. Also das sind dann Tagestouren. Meist auch so in der Umgebung, wo ich gerade bin. Also meist hier in der Umgebung von Kiel.
Und dann sammelst du dir da gerne auch bei noch Pilze. Ich gebe ehrlich zu, Pilze kann ich absolut nichts mit anfangen. Und hast sicherlich da schon einige schöne Exemplare gefunden und bist da auch Profi drin, wo man sie am besten findet.
Ja, genau. Das lernst du dann im Laufe der Zeit. Ich kann aber auch nur die Pilze hier in der Gegend. Also wenn ich jetzt nach Süddeutschland oder so komme, wo Pfifferlinge und so weiter frei wachsen, da habe ich keine Chance. Die würde ich nicht so leicht erkennen.
Hattest du auch schon mal einen giftigen eingesammelt, was du dann Gott sei Dank rechtzeitig gesehen hast? Oder siehst du das tatsächlich gleich, wenn du den da auf dem Erdboden wachsen siehst?
Ja, ich habe tatsächlich mal Satanspilze gesammelt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so, also Röhrlinge sind ja meist mehr oder weniger essbare Pilze. Das sind so die so Punkte, so eine Art Punkte unter dem Hut haben. Und die Pilze mit den Streifen unter dem Hut sind in der Regel nicht so gut essbar. Also ich glaube, echte Pilzexperten würden mir jetzt in die Kehle springen, aber so ist das hier bei mir in meiner kleinen Pilzwelt. Und es gibt aber Satanspilze, die gehören zu den wenigen sogenannten Röhrlingen, die man hier nicht essen kann. Und die hatte ich vorher noch nie gesehen und habe sie deswegen gesammelt. Aber mein Vater, der Pilzexperte, hat mir gleich gesagt, nee, das sind nicht essbare Pilze, nicht sammeln. Und seitdem erkenne ich sie dann auch.
Ja, also ich wäre da völlig aufgeschmissen. Aber ich finde, Satanspilz klingt ja auch toll, oder? Also das finde ich, ist ja schon wieder so eine Sache, die man wunderbar auch in einem Buch verarbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Die haben auch so zum Teil eine rote Farbe und so. Also die sehen auch wirklich so ein bisschen aus wie Dämonenpilze. Eigentlich sieht man auch, dass die nicht essbar sind. Wenn man sich Mühe gibt.
Ja, aber gerade manchmal ist ja das so, oh, sieht hübsch, ungewöhnlich oder sonst was aus, ist man ja trotzdem dazu verleitet, auch wenn der Menschenverstand einem sagt, so, ja, könnte aber genau deshalb ein Hinweis sein, ist nicht gut. Ja, dann kommen wir schon zu deinem fünften Fakt.
Ich gehe ohne mein Notizbuch nirgends hin. Das stimmt nicht so ganz. Ich gehe natürlich mal einkaufen ohne mein Notizbuch, aber wenn ich irgendwie so länger unterwegs bin, nehme ich es immer mit. Kann ja nie wissen, ob einem nicht mal was einfällt. Oder wenn mir irgendwie mal langweilig ist, dann schreibe ich auch rein.
Und hast du da eine bestimmte Marke oder auch eine bestimmte Größe, die du da bevorzugst?
Ja, ich habe eine bestimmte, also ich bevorzuge bestimmte Marken, aber ich glaube, ich lasse es hier jetzt mal Werbung dafür zu machen. Wichtig finde ich immer, dass das Notizbuch relativ viele Seiten hat, denn wenn es nur so 190 Seiten hat, ist es viel zu schnell voll, finde ich. Also dann hat es kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für mich. Und ich mag es so am liebsten im Format DIN A5.
Also das ist dann auf jeden Fall eins von den Sachen, die in deinem Rucksack zu finden sind, wenn du wandern gehst.
Definitiv, ja.
Wenn du dir jetzt dein ältestes Notizbuch nehmen würdest, könntest du da drin deine Schrift noch lesen? Weil manchmal ist das ja so, dass man das ganz schnell hinschreiben muss und danach weißt du nicht mehr, oh, was wollte ich mir da nochmal notieren?
Doch, ich glaube, das könnte ich noch, ja. Ich habe davor halt eher so auf fliegenden Zetteln notiert, aber notiert habe ich schon immer ganz viel.
Und ist es dann chronologisch, wenn du da reinschreibst? Oder ist es so, weiß ich nicht, du hast jetzt eine Idee zu dem neuesten Projekt, dann kommt dir eine Idee zu was ganz anderem, dann schreibst du dann daneben, also hast du dann wirklich so ein Sammelsurium oder hast du dann irgendwie so ein System, dass du es auch sofort wiederfindest?
Es ist ein Sammelsurium tatsächlich. Ich habe nicht verschiedene Notizbücher für verschiedene Dinge, sondern immer nur eins zur Zeit. Da schreibe ich auch manchmal Sachen von der Arbeit und so rein, wenn ich halt auf der Arbeit bin. Also das ist wirklich eine bunte Mischung. Ich habe aber ein System, wie ich so halbwegs den Überblick bewahre. Und zwar schreibe ich mir erstens auf, für welchen Zeitraum das Notizbuch war, weil ich dann immer so ungefähr zuordnen kann, an welche Geschichte habe ich so zu dem Zeitpunkt am meisten gearbeitet. Und ich schreibe mir vorne immer ein Inhaltsverzeichnis rein. Also ich schreibe mir die Seitenzahlen von dem Buch vorne rein, aber ich fülle das Inhaltsverzeichnis noch nicht aus, sondern ich schreibe dann immer erst, wenn ich irgendwo eine Seite vollgeschrieben habe, dazu, was auf der Seite steht. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich.
Ja, und hebst du die denn alle auf?
Ja, auf jeden
Fall. Also hast du jetzt so ein schönes Regal voll mit all deinen Notizbüchern? Oh, stelle ich mir ja auch toll vor.
Ja, ja, habe ich auf alle Fälle. Ja, es ist trotzdem manchmal nicht so leicht, was wiederzufinden.
Und setze dich dann einfach manchmal hin und greifst eins von den früheren und blätterst nochmal darin rum?
Nee, normalerweise nicht. Also ich mache mir immer so ein Vermerk, wenn in dem Notizbuch was steht, was noch später irgendwie in eine Geschichte eingearbeitet werden soll oder so, also in dem Inhaltsverzeichnis. Und ich nehme die hauptsächlich aus dem Regal, wenn ich halt so eine Stelle suche, also von irgendwas, was ich noch in den Roman aufnehmen wollte oder von der früheren Idee, die ich mal hatte, weil ich jetzt irgendwie mit der arbeiten will. Also ich sehe sie mir normalerweise nicht einfach so an und denke mir so, ach, hast du dir aber schöne Notizen gemacht. Das ist normalerweise nicht so.
Ist doch dann normalerweise so, dass du dir alte Sachen durchliest und dann so an deinem Wortlaut merkst, oh, das könnte ich heute besser.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon erzählt, ich schreibe eine Geschichte neu, die ich mal fürs Schwarze Auge geschrieben hatte. Das ist ungefähr 20 Jahre her. Und ja, ich dachte, ich überarbeite sie nur, aber ich habe sie wirklich in ganz großen Teilen neu geschrieben, weil ich einfach nur gedacht habe, das geht gar nicht. Also die Formulierungen sind okay, aber so inhaltlich, da merkt man echt so, dass ich damals noch irgendwie nicht so den Überblick hatte über die Gesamthandlung. Ist heute immer noch mein Problem, aber damals war es das auf jeden Fall auch schon und wohl noch mehr.
Also bist du dann, weil du sagst, so, dass du da ein Problem hast, jemand, der einfach drauf losschreibt und mit so einem kleinen, lockeren Plan im Kopf? Oder plottest du doch eigentlich richtig durch? Ja,
also ich bin so eine Mischung aus beidem. Also ich mache mir schon durchaus vorher einen Plan und manchmal auch einen relativ genauen Plan. Aber meine Erfahrung ist, dass ich mich an denen nicht so richtig gut halten kann. Aber ich schreibe auch nicht einfach drauf los. Also ich brauche sowieso meist... Also nachdem ich eine Idee hatte, brauche ich meist mehrere Jahre, um mich daran zu setzen, um die umzusetzen.
Ah, okay.
Allerdings nicht immer. Bei Dornenritter zum Beispiel habe ich sie relativ sofort nachdem ich die erste Idee hatte, das umgesetzt. Aber zum Beispiel Klinge und Blutmagie war, glaube ich, schon, war über 10 Jahre alt, als ich angefangen habe, das dann in der Version, die es jetzt hat, aufzuschreiben.
Und bist du dann jemand, der chronologisch schreibt? Also wirklich, du fängst mit dem Anfang an und endest erst mit dem Ende? Oder, weiß ich nicht, wenn du dann die Idee hast fürs Ende, dann ziehst du das vor und schreibst dann halt später die Mitte oder den Anfang?
Normalerweise schreibe ich chronologisch, aber ich schreibe auch tatsächlich mal Stellen, die noch nicht dran sind. Nämlich vor allem dann, wenn ich festsitze, was mir doch häufiger mal passiert. Und wenn ich dann schon weiß, wie es weiter hinten weitergeht, schreibe ich erstmal das und versuche dann zu der Stelle zu kommen.
Dann sind wir schon, wenn ich mich nicht verzählt habe, bei deinem 6. Fakt.
Also auf meinen Fotos seht ihr mich immer mit roten Haaren, aber das sind keine natürlich roten Haare. Ich färbe sie mit Henna.
Ah, okay. Magst du deine eigentliche Haarfarbe nicht? Oder ist Rot einfach lieber?
Ich finde halt rote Haare toll und ich mag einfach Henna gerne, weil es halt so die Haare mit einem schönen Rotton überfärbt. Jo, macht mir Spaß und deswegen mache ich das so.
Und wie lange hält sowas? Also ich kenne Henna immer nur für die Haut. Ist es nicht so, dass es dann auch so eine wie Tattoos gibt?
Mhm. Ja.
Oder dass man auch dafür nutzen kann? Ich hatte das mal, glaube ich, in Sommerlagen, hatte ich das Gefühl, war das so ein Trend gewesen.
Mhm. Genau, das geht auch. Also das ist halt eine Färbung, es geht generell gar nicht wieder raus, aber es bleicht so aus im Laufe der Wochen, im Laufe der Zeit. Man muss es so ungefähr nach 3-4 Wochen neu färben, wenn es eine schöne Farbe bleiben soll.
Ja, warum nicht? Also ich gebe ehrlich zu, das ist bei mir genauso. Ich habe eigentlich total stinklangweiliges Dunkelbraun, habe aber Kupferrot, glaube ich, nennt sich das, oder Kupferbraun. Also es geht eher in die bräunliche Richtung. Und liebe diesen Farbton total. Ich habe da mittlerweile auch, also ist dann halt wirklich so eine Färbung, Koloration, aber ich habe da so eine gefunden, die mir absolut gefällt und die ich halt dann immer wieder anwende, weil ich einfach diesen Farbton so liebe. Das ist, also ich kann dich da absolut verstehen.
Ja, Rot ist einfach eine coole Farbe, finde ich auch.
Ja, dann sind wir tatsächlich schon bei deinem vorletzten Fakt angekommen.
Ich habe Kumpunophobie.
Okay.
Ja, und zwar finde ich Knöpfe total eklig. Das ist jetzt wahrscheinlich der Effekt, bei dem sich jetzt hier alle wegschmeißen vor Lachen. Ich habe das schon mein Leben lang. Und es ist eine seltene Phobie, aber so selten ist sie eigentlich gar nicht. Also wenn man ein bisschen herumsucht, danke liebes Internet, dann habe ich relativ schnell rausbekommen. Ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Es geht überraschend vielen Leuten so. Und ich kenne auch einige andere, denen das auch so geht.
Ich kenne das meistens, dass die Leute sich vor den Schildern in den, also diese, wo dann zum Beispiel die Größe oder sowas draufsteht, in Klamotten oder wenn du eine neue Decke hast, ist ja da meistens auch nochmal so ein langer, weißer, diese Streifen da.
Ah ja.
Also nicht, dass sie, aber auch, dass sie sich quasi davor vor ekeln oder es unangenehm finden.
Ja, stimmt. Ich finde es auch irgendwie nicht so schön. Aber es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, dass ich es jetzt abmachen würde oder so. Aber bei Knöpfe müsste ich auf jeden Fall sofort abmachen. Das geht nicht.
Du sagst ja schon immer, glaube ich. Also wie ist das denn als Kind? Also weil, du sagst, ne, durch Google, durchs Internet findet man ja heraus, erstens, was ist das eigentlich, was man da hat? Und wow, ich bin nicht allein damit. Das ist ja auch ein super erleichterndes Gefühl.
Mhm.
Aber gerade, wenn man noch jung ist, klein ist, hat man ja nicht das Wort dafür. Und gerade, also ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, also ne, man kennt es halt. Wenn man es nicht kennt, dann achtet man auf sowas ja nicht. Das, also, ja. Wie war das als Kind?
Daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, wie das als kleines Kind war. Also ich weiß halt, meine Eltern wussten das und die waren dann nicht so gemein, dass sie gesagt haben, wir zwingen das Kind jetzt aber hier Knöpfe zu tragen, damit es sich dran gewöhnt. Die haben das halt akzeptiert und mir dann halt keine Blusen und so angezogen und mir Bettwäsche mit Reißverschluss gekauft. Also Knopfbettwäsche ist sowieso eine der ekligsten Erfindungen, wenn man mich fragt. Aber genau, meine Eltern haben sich damit arrangiert. Wenn das Leute herausgefunden haben, haben sie sich halt über mich lustig gemacht. Aber mittlerweile ist mir das völlig schnurz, muss ich sagen. Es ist halt so. Und ich komme klar und die anderen müssen damit auch klarkommen.
Also ist ja gut, dass deine Eltern, also dass es ja dann auch bekannt war. Also ich stelle mir jetzt vor, so weiß ich nicht, wenn ich da halt auch nicht, auch als Elternteil jetzt nicht die Ahnung davon habe, ich gehe so, boah, Kind, ey, jetzt zieh doch einfach diese Knopfjacke an. Was ist dein Problem eigentlich, ne? Man verwechselt es ja vielleicht mit einer Trotzphase und ich habe keine Ahnung was, aber dass es dann, dass sie da wirklich auch so man kann ja nichts dafür. Es ist jetzt nicht so, dass du es mit Absicht machst. Wir hatten ja auch schon eine Autorin da, die zum Beispiel die Farbe Orange nicht sehen kann oder einen bestimmten Ton von Orange nicht, ne? Und das ist halt, so ist das nun mal. Das ist ja nicht so, dass man das an- und ausschalten kann und das nur hervorkommt, wenn man das nicht hat. Ja, wie gut, dass es Reißverschluss und Klettverschluss gibt. Auf und Schuhe sowieso nur mit Schnürsenkeln sind.
Ja, absolut. Es gibt ja manchmal so Schuhe, die haben so einen Knopf als Zierde. Aber gut, ich muss hier jetzt nicht aufzählen, was alles an widerlicher Knopfware gibt.
Aber du hast schon recht. Ich meine, Bettwäsche ist so ein perfektes Beispiel dafür eigentlich. Und dann natürlich Hosen, sag ich mal. Also das ist ja dann viele, die normale Jeans, die ja dann sowas haben. Aber gut, nein, wir wollen jetzt hier nicht weiter drüber sprechen. Aber auf jeden Fall, also lustig machen finde ich auch ganz schön gemein, weil, für viele ist es halt, die machen sich eher lustig, weil sie nicht wissen, dass es auch ernst ist, ne?
Ja, es ist halt nicht schön. Also ich meine, mir ist natürlich klar, dass Knöpfe keinen Schaden verursachen und so, aber ich mag es halt nicht. Ich meine, Leute, die, was weiß ich, für Spinnen oder vor Fröschen Angst haben, oder die halt eklig finden, denen ist wahrscheinlich das auch klar, dass, also vom Verstand her, dass diese Tiere ihnen nichts tun, zumindest nicht hier in Europa. Aber trotzdem haben sie ja diese Phobie.
Ja, oder weiß ich nicht, wenn man eine niedrige Decke hat oder Höhen, also gut, in der Höhe kann man natürlich runterfallen, ist schon nicht gut, aber an sich, wenn man auf einem festen Boden steht, passiert ja auch nichts. Oder in einem engen Raum, wenn es feste Wände sind, kommen die ja auch nicht eher aus, als ein Horrorfilm. Also von daher ist ja eigentlich meistens immer eine Logik dahinter, aber die interessiert der Verstand leider nicht.
Genau, so ist es.
Ja, du sagtest zwar, dass der achte Fakt nicht mehr vorhanden ist, aber vielleicht fällt dir ja doch noch einer ein. Ansonsten müssen wir dich was fragen.
Okay, dann frag mich mal. Ich habe jetzt nur noch Sachen zu Gaming und zu Latein stehen und sogar zu True Crime, aber wir haben über alle Themen schon gesprochen. Insofern, lasst hören.
Also ich glaube, zu Games könnten wir jetzt noch eine ganz eigene Folge machen mit dir und Jura und ich bin nur schmückes Beiwerk, die dann mal so ahnungslose Fragen reinwirft. Oh. Bist du eher eine Tagschreiberin oder eine Nachtschreiberin?
Ah ja, also ich habe so eine private Playlist, die ich fürs Schreiben benutze und einer der Songs heißt Early Morning Worker und das trifft auf mich total zu. Ich schreibe nämlich immer morgens nach dem Aufstehen sofort, weil das auch so die einzige Zeit ist am Tag, zu der ich Zeit habe zum Schreiben, aber auch die Zeit, wo ich relativ fit schon bin und dann auch arbeiten kann.
Wie ist, also bist du dann sofort mit dem Weckerklingeln wach, stehst auf und setzt dich an den Schreibtisch und schreibst? Bist du so eine Person?
Ja, tendenziell schon. Also früher war es sogar noch schlimmer, da war ich oft schon um 5 Uhr oder so auf. Ich habe auch nie einen Wecker gebraucht. Aber gut, dann kam die Pandemie und irgendwie hat sich da, glaube ich, der Tagesablauf von allen Leuten verschoben, die im Homeoffice gelandet sind. Und bei mir war es auch so. Also mittlerweile brauche ich einen Wecker und hab dann oft auch gar nicht mehr so viel Zeit, bevor mein anderer Job, von dem ich lebe, anfängt. Aber ich versuche auf jeden Fall, mich jeden Morgen ranzusetzen und zumindest ein bisschen was zu machen.
Und ich weiß, wir sind jetzt schon mit den 8 Fakten durch, aber ich finde es immer wieder spannend, so andere Menschen kennenzulernen. Und guck mal, darüber habe ich jetzt meine Frage vergessen. Ach ja, genau. Wenn du, jetzt sind wir wieder weiterhin beim Schreiben, wenn du schreibst, hast du ja auch mal so Phasen, wo es nicht geht? Also die Frage, hast du solche Phasen? Und wenn du sie hast, bist du dann jemand, der dann sich eine Pause nimmt und zurücktritt oder sagt, ich muss jetzt trotzdem schreiben, egal was daraus wird, um diese Phase zu überwinden?
Ja, also da bin ich definitiv beim zweiten Punkt. Also wie schon gesagt, ich setze mich so wirklich so gut wie jeden Tag ran. Es gibt wohl, glaube ich, echt wenige Tage in den letzten 20, vielleicht sogar 25 oder 30 Jahren, wo ich das nicht jeden Tag gemacht habe. Also ich habe das tatsächlich schon als ziemlich kleines Kind immer gemacht. Ja, und ich habe es eigentlich immer durchgezogen. Wenn da irgendwelche Probleme waren, habe ich mich meist so lange rangesetzt, bis ich sie irgendwie gelöst habe. Und deswegen weiß ich halt auch, wenn so ein Fall wieder auftritt, es lässt sich schon irgendwie lösen. Aber es ist frustig. Es nervt mich auch oft.
Okay, dann habe ich eine letzte Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja in Kiel aufgewachsen und lebst dort immer noch?
Nee, nicht ganz. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, so in der Mitte von Schleswig-Holstein. Ich bin dann zum Studieren nach Kiel gezogen und jetzt lebe ich hier immer noch.
Aber du bist ein Nordkind?
Ja, genau.
Könntest du dir vorstellen, den Norden zu verlassen und auch in anderen Teilen Deutschlands zu leben, zu wohnen oder vielleicht sogar außerhalb Deutschlands? Oder ist für dich deine Heimat der Norden?
Also mir gefällt es hier schon wirklich gut, muss ich sagen. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es mir woanders auch sehr gut gefallen würde, aber ich bräuchte halt schon einen guten Grund, um da hinzuziehen, also um jetzt Schleswig-Holstein zu verlassen und mir irgendeinen anderen Ort zu suchen, wo ich leben kann.
Ich habe eine Freundin, ach, gut, dass sie den Podcast nicht hört, ich habe nämlich gerade total vergessen, woher sie kommt. Sie hat auf jeden Fall einen sehr netten Dialekt, den man immer noch hört, auch gerne in Wörtern. Und sie meinte mal, das Sympathische am Norden ist, Moin geht für alles. Es geht für guten Tag, guten Abend, tschüss, keine Ahnung was. Das ist so, wenn man sich beim Spazierengehen trifft, da muss man nicht Grüß Gott oder Hallo sagen, ein einfaches Moin reicht.
Ja, absolut. Moin geht immer. Fürs Verabschieden ist es hier jetzt nicht so üblich, aber sonst zu jeder Tages- und Nachtzeit, abends auch Moin auf jeden Fall.
Das stimmt, zum Verabschieden sagt man es jetzt eher weniger. Hat so in die Aufzählung gepasst.
Es gibt auch die Extremform Moin Moin.
Ja.
Je weiter nördlich ihr kommt, desto eher ist das dann üblich.
Wobei auf den Postkarten, die wir verkaufen, steht halt immer, es heißt Moin, denn Moin Moin ist schon Gesabbel. Und ich denke mir immer so, stimmt das jetzt, stimmt es nicht? Außerdem ist ja Moin Moin dann schon wieder länger. Also von daher kann man es ja eigentlich auch bei einem belassen.
Ja, das stimmt. Also hier in Kiel ist eher Moin üblich.
So kenne ich es auch. Ich muss mich zwar am Anfang etwas dran gewöhnen, weil es sich für mich noch nicht so angehört, also ne, für mich noch nicht, weil ich noch nicht so in der Heimat angekommen war, aber mittlerweile ist es auch so drin, dass man das halt eher sagt.
Ja, wir schreiben sogar unsere Mails an der Uni oft mit Moin. Also natürlich nicht an alle Leute, aber zum Beispiel an die Studierenden beginnen wir sie oft so. Was auch den Vorteil hat, dass nicht gegendert werden muss.
Das stimmt. Das ist, ja. Ja, dann sind aus den 8 Fakten, ich glaube, 9 oder 10 geworden. Aber ich fand es trotzdem wieder super spannend. Vielen Dank für die Einblicke.
Danke
nicht
euch.
Nicht nur schreiben. Und genau, wer jetzt sagt, ach, war ja total interessant, aber ich würde gerne mehr über das neueste Buch von Kaya erfahren, über Klinge und Blutmagie, der kann einmal in den ersten Teil ranhören. Und wer neugierig ist, wie es denn geschrieben ist, der sollte sich jetzt den 3. Teil anhören, denn du wirst aus Klinge und Blutmagie lesen. Und genau, da sage ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge und hoffe natürlich, dass ihr auch bei der Lesung reinhört. Und sag danke an dich, Kaya, für deine 8 Fakten.
Ich danke euch.